Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Und er wünscht einen sonnigen Sonntag. Schönen guten Tag.
Hallo und herzlich willkommen. Der Frühling kommt ja, das heißt, man setzt sich jetzt wieder so raus und fängt an, am Auto zu basteln. Und du voller Freude natürlich auch. Und gleich auch mit Hilfestellung für die Hörer 0331 70 99 111. Gibt es eigentlich so Fälle, wo du schon, wenn du nur davon hörst, denkst, oh nee, also so wie, weiß ich nicht, der Kinderarzt im Herbst bei Läusen keinen Bock mehr hat oder der Proktologe, okay, vertiefen wir nicht. Aber gibt's sowas?
Im Frühling eigentlich nicht, Patricia, denn all die Vehikel, die den Winter überstanden haben, die sind von der besseren Sorte und da ist man dann wirklich ambitioniert und auch motiviert dabei, die wieder blank und sauber zu kriegen. Sowas ist eher im Hochwinter, wo man dann sagt, ja, der springt immer nicht an. Ja, das sind natürlich die Sachen, die schlechte Pflege vorhergehen ließen und da hat man dann wirklich keine Lust.
Sie haben es gehört, werte Radio 1 Hörerinnen und Hörer, Sie sind alle willkommen. 0331 70 99 111 gleich. Audienzen beim Autopapst.
Audienz beim Autopapst.
Absolut nicht inkognito, sondern in der vollen Blüte seines Selbstbewusstseins. Auch heute wieder anwesend im Studio, Andreas Kessler, unser Autopapst.
Herrlich, vielen Dank, Patricia. Es fällt mir gar nichts Adäquates ein, was ich zu dir sagen könnte. Geht ja sowieso nach hinten los, lasse ich. Ja?
So. Ja? Na gut, hallo Felix.
Ja, hallo.
So.
Wo drückt der Schuh, Felix?
Die Problematik ist folgende. Ich habe so einen alten Plymouth Voyager, Baujahr 74, so ein alter Van. Und habe jetzt in meiner Motorradwerkstatt so einen alten Motorroller, da musste ich das Benzin rauslassen, weil das schon 2 Jahre alt war. Mhm. Das zu entsorgen ist ja auch immer eine blöde Sache. Deswegen habe ich gedacht, okay, füllst du dann das Auto ein. Das war natürlich ein Fehler, weil kurz danach fing jetzt schon an rumzuspinnen. Also ich hatte keinen Leerlauf mehr. Ja? Ja. Habe dann nochmal 5 Liter raufgekippt, frischen Benzin, nochmal 5 Liter raufgekippt, frische Benzin, keine Änderung. Und das Ende vom Lied war dann sozusagen, das ist jetzt immer noch das Problem, ich fahre eine Weile, dann funktioniert alles wunderbar. Und manchmal starte ich ihn und dann will er ja nicht mehr. Zumindest nicht im Leerlauf.
Kurz fragen, da war altes Benzin, was du aus eigentlich wegtun wolltest, aber dann hast du es ins Auto gekippt. Warum?
Ja, wo soll ich hin damit? Was soll ich machen mit dem Benzin?
Ja, da völlig recht.
Nee, trinken wäre blöd gewesen.
Ich habe letztens auch mal 24 Jahre alten Sprit aus einem Kanister ins Auto gefüllt. Wunderbar. War noch verbleit. Das war noch
aber das Qualität. War ja ganz alter Sprit dann wahrscheinlich. Dann geht er immer noch.
Naja, genau. Da kommen wir nämlich darauf hin. Also 2 Jahre alter Sprit, der hat ja auch schon relativ viel Ethanolanteile drin. Relativ viel im Verhältnis zu früher. Und die sorgt dafür, dass die Zündwilligkeit irgendwann völlig unterirdisch wird, wenn er alt wird.
Das heißt, der Felix muss das Auto jetzt noch 20 Jahre stehen lassen und fährt's wieder?
Nein. Wenn es ein echtes Problem wäre, was an dem Sprit liegt, ja, was der Sprit verursacht hat, dann würde er ja nie vernünftig laufen. Aber er scheint ja eine Weile vernünftig zu laufen. Was ich jetzt glaube, ist, dass da vielleicht noch irgendwas anderes mit in dem Rollertank drin war, was du dir jetzt in deinen Autotank reingekippt hast. Und der hat jetzt dafür gesorgt, dieser Bodensatz oder auch was auch immer das war, dass der Tank jetzt verstopft ist, irgendwie Nachschubschwierigkeiten generiert. Was ich machen würde, wäre ablassen die ganze Brühe und den Tank sauber machen.
Okay, wenn Felix. Da ein Ablass ist, dann könnt ihr das machen.
Ja. Hat er, bestimmt. Also ist ja ein amerikanisches Auto, die haben Ablass.
Viel Spaß beim Frühjahrsputz.
Alles klar.
Tschüss, Felix.
Gut, danke.
Weiter geht's mit Silke. Hallo, Silke.
Ja, hallo, hier ist Silke.
Ja.
Ich habe einen Opel Zafira, ich meine Baujahr 2004 oder 2005. Mhm. Und das Entscheidende ist, ich habe einen Erdgas-Zafira. Und mir ist seit einer Woche aufgefallen, dass ich im Anfang, also im Beschleunigen, insbesondere im Stadtverkehr, merke, dass das Auto so ruckelt, auch an der roten Ampel. Also wenn ich stehe oder auch fahre beim Beschleunigen, fängt er an zu ruckeln. Der Unterschied aber ist, wenn ich im Benzinmodus fahre, passiert mir das nicht. Ich habe keine Ahnung, was da ist und ob mir das auf der Autobahn mal zum Verhängnis wird, weil ich täglich über die Autobahn zur Arbeit fahre.
Wie viele Kilometer hat der runter?
160.000.
160.000, das ist ja Gott sei Dank ein serienmäßig auf CNG umgebautes Auto, also auf Erdgas umgebautes Auto.
Ja.
Und du kannst mit diesem Auto problemlos in jede Opel-Werkstatt gehen und mal eine Fehlerspeicheranalyse machen lassen.
Ja.
Es könnte sein, dass das Erdgassteuergerät irgendeine Macke hat oder irgendein Sensor ausgestiegen ist. Das kriegt man mit Versuch und Irrtum leider nicht hin. Also da hilft es nichts. Man muss den Stecker da reinstecken und gucken. Wenn das nichts bringt, würde ich bei warmem Motor mal einen Kompressionstest machen lassen. Es könnte sein, dass die Ventile eingeschlagen sind oder zu weit eingeschlagen sind und im warmen Zustand nicht mehr vernünftig schließen und dass deswegen diese Ruckelei auftritt. Im warmen Zustand fährst du ja mit Erdgas. Das hat also nicht notwendigerweise was mit Erdgas oder Benzin zu tun, sondern eher mit Motorverschleiß unter Umständen.
Silke.
Ach je.
Ja,
okay.
Das war's. Die Möglichkeiten, die ich jetzt sehe. Viel Erfolg.
Tschüss.
Okay, schönen Dank soweit.
Tschüss.
Tschüss.
Und einen dritten schaffen wir noch, und zwar den Carsten. Hallo Carsten.
Ja, hallo, grüßt euch. Und zwar handelt es sich um einen Golf 5 2,0 TDI. Und wir sind hier letzte Woche in Skiurlaub gefahren, recht spät losgekommen und halt sehr zügig gestartet. Das heißt A9 hier Bleifuß runtergeblasen und in Bayern dann getankt. Alles war gut. Hier schnell getankt, extra hier kaum auf Klo gegangen, damit wir noch pünktlich ankommen.
Ach, die Details sind auch sehr interessant.
Ja, Patricia, die Liftkarte war wahrscheinlich schon bezahlt, ja, und man musste ja abfahren.
Ne? Ja, es war wenig los und man konnte eine neue hier Rekordzeit nach München oder so aufstellen. Naja, nee, Quatsch. Jedenfalls hier die ganze Zeit zügig gefahren, also ja, Bleifuß kann man schon sagen, getankt. Und dann merkte ich schon beim Anspringen, normalerweise springt er sofort an wie eine Biene. Wumm, ist er da. Hat es vielleicht eine Sekunde gedauert oder so.
Ja.
Kam mir schon komisch vor, wieder auf die Autobahn eingefädelt. Und er hat kein Gas angenommen. Und also hier ging gar nicht über, selbst Bleifuß über 120.
Ja.
Und hier gleich, oh Gott, was ist denn jetzt los? Mhm. Also es hat 50.000 runter, 5 Jahre alt.
Gelbe Lampe angegangen?
Gar nichts, eben gar nichts. Ne? Keine Warnung, also ist ja auch dieses Multifunktionsdisplay, wo auch im Klartext irgendwas manchmal steht.
Carsten,
nichts.
Ja? Stopp mit der Dia-Show, der Papst kann ran.
Genau, hast du denn mal probiert, Motor aus und wieder an?
Richtig, dann rausgefahren, ja. Motor aus, alle Flüssigkeitsstände gecheckt, alles gut.
Und danach fuhr er wieder ganz normal, bis er dann wieder in diesen Notlaufmodus fiel. Gut, okay. Und das heißt auf Deutsch, ohne dass ich jetzt in den Fehlerspeicher geguckt habe, es gibt natürlich noch 12 andere Möglichkeiten oder 80 andere Möglichkeiten, Luftmassenmesser. Und zwar bedingt durch die Bleifußfahrerei, also der hat ja ordentlich durchgeatmet, der Motor, und hat möglicherweise irgendeinen Dreck angesaugt, der den Luftmassenmesser gestört, zerstört oder verschmutzt hat. Und damit würde ich anfangen, weil der eben leicht und schnell und halbwegs preiswert zu reparieren ist. Oder und man lässt natürlich mal den Fehlerspeicher auslesen und guckt, was da drin steht.
Carsten, war der Skiurlaub denn schön?
War super, ja.
Na also.
Saalbach, 2 Tage komplett blauer Himmel, also top.
Herrlich. Und da ist dann doch die Sache mit dem Luftmassenmesser eine Kleinigkeit im Vergleich.
Ja.
Ja, viel Erfolg, Carsten. Mach's
gut. Dankeschön.
Tschüss. Tschüss. Weitere Audienzen im Laufe dieser Sendung. Warum Staus entstehen, dafür gibt es extra Stauforscher, aber oft bleibt es unerklärlich. Zack, plötzlich ist der Stau da, nirgendwo ist der Grund zu sehen und genauso zack ist der Stau dann wieder weg. Wie auch immer, am liebsten wäre man zack einfach nicht mit dabei und schon gar nicht mittendrin. Das klappt mit prognostischen Fähigkeiten und weil Mensch dann noch optimierbar ist, gibt es jetzt einen Computer, der Staus vorhersagen kann.
Und wie das genau gehen soll, das fragen wir jetzt einen der Entwickler. Der heißt Hans-Hermann Junge und ist bei IBM Deutschland und dort Leiter des Projektes Smarter City. Herr Junge, guten Tag.
Guten Morgen nach Berlin. Hallo, grüße Sie.
Erklären Sie uns doch mal genauer, wie funktioniert das System einer Verkehrsvorhersage? Würde ich sofort kaufen?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären, weil wir mit den Dingen, die unseren Verkehr beeinflussen, selbst sehr, sehr vertraut sind. Das heißt, wenn die erste Schneeflocke fällt, wissen wir ganz genau, dass der Verkehr sich anders verhalten wird. Wenn der erste Regen kommt, wissen wir das. Wir wissen, wenn sich im Olympiastadion ein Spiel zwischen Hertha BSC und einer anderen Mannschaft abspielt, was sich da tut. Wir wissen eigentlich viel über das, was unsere Staus und unser Verkehrsverhalten beeinflusst. Wir nutzen es einfach nur noch nicht ausreichend genug, um in Voraussagen halt mit einbezogen zu werden. Genau das, was wir an historischen Informationen zur Verfügung haben, was aus Wetter, aus Events, aus normalem Verhalten von unseren Bürgern herrührt, das ist eine ganz große Variante, die wir in solche Prognosemodelle mit einbeziehen müssen. Und dann haben wir natürlich in allen Straßen haben wir Induktionsschleifen, wir haben Kameras installiert. Es gibt sogenannte Floating Car Devices, die uns heute schon aus den fahrenden Fahrzeugen heraus Informationen senden. Und wenn man all diese Informationen zusammenbringt, historische Informationen und sogenannte Echtzeit-Realtime-Informationen, dann kann man mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit heute sogar schon prognostizieren, wie der Verkehr in einer halben Stunde aussehen wird, in einer Stunde oder in 2 Stunden aussehen wird.
Aber wenn das alles so einfach ist und wir das alles wissen, warum haben wir denn dann sowas eigentlich noch nicht?
Weil die Verknüpfung von all diesen unterschiedlichen Informationsarten nicht unbedingt trivial ist. Wir haben Diese Informationsarten haben unterschiedliche Quellen, sie haben unterschiedliche Formate und sie müssen zusammengefügt werden, um daraus ein Prognosemodell zu entwickeln.
Und das haben Sie jetzt gemacht und das auch getestet auf der A8 und auf der A9. Wie hoch ist denn dann die Vorhersagewahrscheinlichkeit oder Genauigkeit?
Also vielleicht lässt sich vorausschicken, dass wir bereits solch ein System in Singapur installiert haben und dort funktioniert das sehr, sehr prima. Und jetzt haben wir es versucht, mit der bayerischen Staatsregierung zusammen in Bayern mal zu machen, A8, A9, A99. Und wir kommen immerhin auf eine Prognosewahrscheinlichkeit von 95% innerhalb einer halben Stunde, wenn es darum geht, wie hoch ist die Geschwindigkeit in bestimmten Bereichen, wie hoch ist die Durchflussenge, Dichte von Fahrzeugen. Und was aber viel, viel interessanter ist, wenn ich heute sagen kann, ich guck mal, bevor ich in mein Fahrzeug steige, wie sich wie bei einer Wetterprognose die Verkehrsprognose darstellt und ich sagen kann, na, heute nutze ich doch lieber den öffentlichen Verkehr und nicht mein eigenes Fahrzeug, weil mit 85%iger Wahrscheinlichkeit in 2 Stunden der Verkehr an der Nonnendammallee so und so sein wird, aufgrund von bestimmten Dingen, dann gibt es mir sehr, sehr gute, vertrauensvolle Hinweise, wie ich mein Verhalten auch ändern kann.
Sie haben vorhin die verschiedenen Daten, die dafür relevant sind oder sein können, erwähnt, die verschiedene Formate haben. Können Sie die problemlos nutzen oder muss man da möglicherweise Daten kaufen und das könnte ja die ganze Entwicklung bremsen erstmal?
Ja, also eine Reihe von Informationen sind frei verfügbar. Es wäre natürlich die ideale Konstellation, wenn man all diese Informationen, die zu Prognosemodellen dienen würden, in sogenannten Open Data Clouds verfügbar hätte und dort einfach zusammenfügen könnte in einer Softwarearchitektur, die die ganzen Formate dann auch umsetzen kann und zusammenbringen kann. Das wäre eine super Voraussetzung. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Anbietern von Telematik-Dienstleistungen, ob das nun TomTom ist oder Navigon oder auch halt andere Google, die über Floating Car Data verfügen, die dafür natürlich auch Geld haben wollen.
Gerade auf der CeBIT vorgestellt, das IBM Traffic Prediction Tool, also die computergestützte Wahrsagekugel, was Staus betrifft. Wir sprachen über diesen digitalen Stauvorhersager mit Hans-Hermann Junge von IBM Deutschland und Leiter des Projektes. Einen schönen Sonntag noch.
Tschüss, Herr Junge.
Ihnen auch. Alles Gute nach Berlin.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen guten Tag.
Hallo, hallo. Ich habe heute Morgen am Frühstückstück so einen Zweijährigen getroffen und der sagte, er möchte jetzt auch mit dem Sonntagsfahrrad fahren.
Ja, du, ich habe ja auch so ein, was nur sonntags rausgeholt wird, immer schön sauber ist.
Falls bei Ihnen auch es sein könnte, dass nur noch das Fahrrad funktioniert beim Auto, aber was im Argen liegt, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, den Autopapst um Hilfe zu fragen.
Gerne auch zu Fahrrad fragen.
Mit dem Sonntagsfahrrad. 0331 70 99 111. Audienzen beim Autopapst.
Audienz beim Autopapst.
Bist bereit?
Natürlich, allzeit.
Voller Freude?
Ja.
Hallo André.
Hallo.
Er ist ganz deiner.
Ja, das ist ja schön. Mhm. Hallo ihr beiden. Ich habe ein Problem. Ich habe einen Skoda Octavia, Baujahr 2006, 2 Liter TDI, ein RS. Und der hat 150.000 Kilometer runter. Und da ist es bei, auch wenn ich auf der Autobahn rauffahre, nicht immer. Das ist das Problem. Bei 120 fährt er mit jemandem ins Notprogramm. Also Leistung ist dann weg, dann kann ich resetten, also auf Neutralien, ausmachen, anmachen, wieder auf D und wieder Gas geben, dann ist wieder Gas da. Passiert nicht immer, manchmal habe ich Durchzug bis, ja, bis zum Schluss und manchmal ist es eben von mir so 3-4 Mal hintereinander, dass es eben mal immer weggeht. War auch schon in einer Werkstatt gewesen, die haben also den Fehlerspeicher ausgelesen, da war nichts drin, außer Glühkerze, zweite und vierte, zu Temperatur zu hoch, haben sie aber alle ausgetauscht, wobei die ja nichts damit zu tun haben müssten.
Nee. Kannst du gleichzeitig das Telefon auch noch reparieren?
brummt ein bisschen. Ja. Das Problem ist, wenn so ein, das ist ja auch wieder ein, wahrscheinlich ein Kraftstoff-Einspritzungselektronik-Problem. Wenn das in dem Augenblick, in dem es in der Werkstatt nicht gerade auftritt, dann kriegen die das auch nicht raus. Also was man machen könnte, wäre mit so einem Diagnosecomputer auf dem Beifahrersitz fahren und hoffen, dass es auftritt und dann so ein Freeze-Frame machen, dann hat man es. Oder man macht wieder Teile Weitwurf und fängt an.
Luftbolzenmesser.
Ja, genau. Nicht? Also, da der ja eben bloß 75 oder 80 Euro kostet, würde ich es wirklich machen. Das ist ja fast genauso teuer.
Ich glaube, du wärst der Held im Freundeskreis. Die würden den alle mal ausprobieren wollen, so ein Diagnosecomputer. Einfach nur so zum Spaß, oder?
Ist ja auch lustig. Nicht?
Also die haben ja einen Fehler gefunden, da war ein Schlauch, ein Ansaugschlauch beim Turbolader, der wurde also auch schon gewechselt, der Turbolader hat Schlauchen vom Marderbiss, war wohl kaputt. Mhm. Und dann habe ich auch erstmal 3-4 Tage keine Probleme mehr gehabt.
Zufall.
Ich kann auch beschleunigen, wie ich will, bis 120, da passiert nichts, wenn er hochschaltet, aber erst bei 120 ist man immer Leistung weg.
Okay, du weißt Bescheid, André, ja? Mhm. Was ich machen würde. Viel Erfolg, tschüss.
Alles klar, danke.
Tschüss. Mir ist eben wieder aufgefallen, man kann so in diesem Autobereich Worte ohne Grenze aneinander rein, oder? Kraftstoff-Einspritzungselektronik-Problem.
Ja.
Das könntest du noch unbegrenzt weiterführen, ne?
Ja, nun, das ist die deutsche Sprache. Nicht? Wenn man jetzt meinetwegen in Frankreich wäre, da gibt's Worte, die sind so oft belegt, dass man völlig durcheinander kommt.
Hallo Katja.
Hallo.
Was ist denn bei Ihrem Auto?
Ich habe ein Renault Twingo, Baujahr 2001, 75 PS. Und ich habe damit folgendes Problem. Wenn ich auf der Autobahn mit der Karre fahre, nach einer Stunde circa hat der so ein lautes, schreiendes Geräusch, dass ich mit dem Ding wirklich nur noch mit Oropax fahren kann.
Wie denn? Was denn für ein Geräusch? Wie würdest du es beschreiben? So Kreissägen ähnlich?
Ja, es kreischt. Und das ist eigentlich, als würde ich die ganze Zeit auf dem weißen Seitenstreifen von der Autobahn fahren. Also es ist wirklich richtig laut.
Warte mal, und du steckst dir dann wirklich Oropax in die Ohren, Katja?
Ja, sonst piept meine Ohren, wenn ich aussteige und zu Hause angekommen bin. Also es geht auch weg, wenn ich ein bisschen auf dem Parkplatz stehe und ein bisschen warte und mich ein bisschen erschrocken habe und gucke. Und wenn ich dann wirklich mit 50 weiterfahre, dann tritt es nicht mehr auf.
Okay, und ist das Geräusch auch da, wenn es denn da ist, wenn du stehst, oder ist es nur während der Fahrt zu hören?
Nur während der Fahrt. Und okay. Auch nur auf der Autobahn, nie in der Stadt.
Okay, na gut. In der Stadt fährst du ja relativ langsam und wenig. Würde ich sagen, Radlager.
Radlager,
das sind die Dinger, an denen sich die Räder drehen.
Ja.
Ja, und die sind, wahrscheinlich wird es die rechte Seite sein.
Okay.
Und die muss man auswechseln lassen. Die kosten als Ersatzteil für beide Seiten zusammen, was ich empfehlen würde, glaube ich, so 70, 80 Euro. Der Einbau ist aber relativ teuer, da liegt man dann so alles in allem ungefähr bei 350.
Katja, aber dafür kein Oropax mehr.
Spart ja auch.
Schönen Sonntag noch.
Gute Fahrt. Alles klar, herzlichen Dank.
Tschüss. Da ist noch der Stefan. Hallo Stefan.
Hallo ihr zwei. Ich fahre ein Passat, Baujahr 2001, Turbo und auch wieder ein schöner Begriff, Abgasrückführventil.
AGR.
Genau, und da spritzt es dunkel raus, Öl auf den Trümmer und Frage, liegt es am Abgasrückführventil oder am Turbo?
Das Abgasrückführungsventil sitzt ja... sitzt zwar schon nah am Turbo, also wenn da Öl rausspritzt, das Abgasrückführungsventil hat, ist nicht Öl durchflossen. Das steht fest. Ja. Wenn da Öl rausspritzt, dann deutet es natürlich auf den Turbo hin, weil der Öl geschmiert ist und auch Öl gekühlt ist. Und wenn der in irgendeiner Form undicht ist, sowohl intern als auch extern, das ist ein Totalschaden und muss erneuert werden.
Also ein Turboproblem.
Genau.
Aha.
Stefan, es ist schwarz wie das, was rausspritzt Sonntag.
Das ist ein echter Niederschlag für Sonntag, aber du wirst nicht umhin kommen. Ja. Aber der Zubehörhandel bietet eine mannigfache Auswahl an preiswerten Ersatz- und Austauschturboladern und da würde ich mich jetzt schlau machen. Viel Erfolg dabei, mach's gut.
Gut.
Tschüss.
Vielen Dank, ja. Ciao.
Im Moment wird bei jedem wird ja im Moment immer so eine Träne angedichtet. Ich glaube, der Stefan hatte auch gerade eine, die runterrollte.
Ich glaube, das stört ihn nicht, wenn er sich einen neuen Turbolader einbaut. Das ist eine feine Sache, aber die Kosten dafür. Ne?
Ja, die stören ihn.
Ja, ja.
Ja, logisch.
Ja, logisch.
Weitere Audienzen im Laufe dieser Sendung. Hauptsache, wir lachen, ne?
Ja, du hast ja kein Turbo, du hast ja einen Sauger.
Staub? Sie heißen Tuk-Tuk und gehören in den lärmend chaotischen Straßen von Indien, Thailand oder auf den Philippinen zum Straßenbild dazu. Da sind sie Taxi, Auto, Familienkutsche oder auch Umzugswagen in einem und haben, wenn man sie als Tourist betrachtet oder betritt, etwas sehr charmant, folkloristisch und exotisches. Aber man muss gar nicht bis nach Asien reisen, um ein mobiles Tuk-Tuk-Rikscha-Abenteuer zu erleben. Es reicht auch schon der Schwarzwald. Denn da ist Herr Langner, Rentner und Tuk-Tuk-Fahrer. Mit seiner blauen Motorrikscha fährt er die Kurgäste hin und her. Man könnte sagen, leidenschaftlich. Schönen guten Tag, Peter Langner.
Grüß Gott.
Ja, warum machen Sie das? Was lieben Sie denn so an den Tuk-Tuks?
Ja, erstens ist es günstig zu fahren und es geht fast genauso schnell wie mit dem Auto. Dauert zwar etwas länger, aber es geht genauso.
Tuk-Tuk heißen die ja ursprünglich, weil die eben so laut Tuk-Tuk machen.
So ist es.
Ist ihr es da noch ganz ursprünglich und Tuk-Tuk da durch Bad Dürrheim?
Ja, nicht nur durch Bad Dürrheim, ich fahre überall rum.
Aber es macht noch die ordentlichen Geräusche. Nun mag der Kurgast ja eher seine Ruhe, wenn er da ist.
Ja, gut, aber ich habe bis jetzt noch keine Beschwerden gehabt, dass sich da einer belästigt fühlt.
Ja, genau. Wie ist denn die Reaktion von denen, die Sie, und man muss es sagen, umsonst da hin und her fahren?
Sehr positiv. Also ich habe bis jetzt noch nichts Nachteiliges gehört.
Auch so, was so die Bequemlichkeit in so einer Rikscha anbetrifft?
Ja, ich habe mir da ein bisschen kleinere Verbesserungen gemacht und das geht eigentlich sehr gut.
Was haben Sie denn für Verbesserungen gemacht?
Die Tuk-Tuk ist jetzt ziemlich offen. Nicht nur ziemlich, sondern ganz offen, seitlich. Und da habe ich mir zusätzlich durchsichtige Planen gemacht, dass man auch bei schlechtem Wetter fahren kann.
Okay, und noch ein paar Wärmedecken dabei?
Ja, ohne Heizung.
Wieder? Ja, wirklich?
Ja, logisch.
Eine Stadtheizung.
Wir haben eine Petroleumheizung.
Wie haben denn die Jungs vom TÜV und die Zulassungsstelle reagiert, als sie ihre Tuk-Tuk-Rikscha anmelden wollten?
Der TÜV hat das eigentlich anstandslos abgenommen. Die Zulassungsstelle wusste erst gar nichts damit anzufangen. Aber mit der Zeit haben sie es dann kapiert und dann haben sie es zugelassen. Als Auto.
In Indien oder überhaupt in den anderen asiatischen Ländern auch, sind die Tuk-Tuks ja, zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch so ein fahrendes Wohnzimmer sind und geschmückt, bunt mit irgendwelchen Bildern von Göttern dabei. Wie ist das denn bei Ihnen?
Nein, das habe ich nicht. Weil das Einzige, was ich habe noch eine zusätzliche Beleuchtung gemacht mit bunten Lampen, sodass ich auch nachts gesehen werden kann.
Und die Götter, die sind ja nicht einfach umsonst in den asiatischen Ländern drin, denn die sollen ja die Fahrer beschützen. Wahrscheinlich, weil die, so ein bisschen Freestyle machen. Wie fahren Sie denn mit dem Tuk-Tuk? Kriegen die Leute darin Angst oder haben die Spucktüten mit drin?
Eigentlich nicht. Also Leute, die mit mir fahren, sind eigentlich so richtig glücklich.
So, alles sehr hübsch. Die Frage bleibt, wie ist denn der Herr Langner überhaupt auf das Tuk-Tuk gekommen?
Ja, das ist einfach. Nach 3 Schlaganfällen, Herzinfarkt mit 51, bin ich eigentlich aus dem Arbeitsleben rausgekommen, leider. Und da wusste ich nichts mit mir anzufangen. Da habe ich gesagt, ich bin ja hier in der Kurstadt und ich habe ja auch einige Reha-Kliniken besucht. Und da ging es mir einfach so, wie den anderen hier in Bad Dürrheim auch, dass man einfach nichts mit sich anzufangen weiß und nicht die Gegend kennenlernt. Und dann habe ich eben das mir mal angeschaut und dann bin ich auf die Tuk-Tuk gekommen.
Aber eben, Herr Langner, wenn jeder, der irgendwie gerade nichts mit sich anzufangen weiß oder von der Krankheit gebeutelt aus dem Berufsleben rausgefallen ist, aufs Tuk-Tuk kommen würde, dann hätten wir gar viele hier. Sie sind aber einzigartig. Warum denn gerade das Tuk-Tuk?
Ja, weil ich einfach... Darum habe ich das gemacht, weil ich was von der Gegend sehen wollte, wo ich in der Reha-Klinik war. Und das konnte ich nicht. Gut, man kann mit dem Bus fahren, ja, aber das dauert ein bisschen länger. Oder mit der Taxi, das ist dementsprechend teuer.
Was sagen denn die Kollegen von der Taxi-Innung? Die machen ja so eine Sache manchmal auch gegen Geld. Sind die da sauer?
Oh ja, am Anfang waren sie schon sauer. Aber jetzt habe ich in letzter Zeit nichts mehr gehört.
Da kommt wieder der Herr Langner an. Waren Sie denn mal in Indien oder Asien,
Nein.
um sich die Brüder und Schwestern anzugucken?
Nö.
Wäre das noch was?
Das wäre auch schon mal was, ja.
Mit dem Tuk-Tuk bis Indien.
Bis Indien, genau.
Das wäre toll.
Ja. Peter Langner.
Aber ich war schon ziemlich weit. Also ich war schon, vor allem in Regensburg, Oberstdorf war ich gestern zum Beispiel. Und ja, das ist schon ganz nette Fahrten.
Da ist ja nicht mehr weit bis nach Delhi. Peter Langner, jetzt mit neuem Projekt ausgestattet, hat aber bisher ein bisschen indische und thailändische Verkehrswelt nach Bad Dürrheim geholt. Er fährt dort das einzige Tuk-Tuk und kutschiert mit seiner Rikscha-Kurgäste durch die Beschaulichkeit des Schwarzwaldes. Herzlichen Dank.
Tschüss, Herr Langner.
Danke, tschüss.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Eben am Sonntag, schönen guten Tag und herzlich willkommen.
Hallo, hallo, in dieser halben Stunde auch wieder Kessler gegen den Rest der Welt. Die Rubrik, in der du behauptest, du würdest Autos am Geräusch des anspringenden Motors erkennen.
Warum setzt du eigentlich behauptest immer so in Anführungszeichen?
Mal klappt's nicht.
Mhm.
Ja.
Ja.
Also kurze Stimmungsabfrage, wie sieht's heute so aus bei der Selbsteinschätzung?
Du, ich bin heute indifferent. Es könnte klappen, es könnte aber auch schief gehen.
Besser indifferent als inkontinent. Ja. Herzlich willkommen. Gleich aber erstmal die Mitfahrzentrale und wir laden ein den Schauspieler Christoph Jacobi.
Die Sonntagsfahrer. die Mitfahrzentrale.
Von König Karl IV. Bis zum niederländischen Widerstandskämpfer Joop Wesseveel. Unser heutiger Mitfahrer leidet nicht an Persönlichkeitsspaltung. Er ist Schauspieler. Christoph Jacobi, aktuell sogar einer mit Nominierung für den Film Es war einer von uns, ist er für den Grimme-Preis nominiert. In Berlin geboren, wohnt er mittlerweile in Bremen und sagt von sich, dass er mit buddhistischen Übungen versucht, die 50 km/h innerorts zu halten. Schönen guten Tag in der Mitfahrzentrale, Christoph Jacobi.
Ja, guten Morgen. Herzlichen Gruß.
Wie sieht denn diese buddhistische Übung aus? Die würde ich mir gerne abgucken.
Also die buddhistische Übung heißt, ich versuche, den Autoverkehr so zu nehmen, wie er ist.
Ja, man kann ihn ja auch nicht ändern. Ne?
Das ist ja gar keine große Anstrengung, oder? Du fährst einfach Auto, mit anderen Worten.
Ja, ja, aber da passieren ja verschiedene Dinge. Erstens möchte ich natürlich schneller am Ziel sein, weil ich Zeitdruck habe. Oder aber mich nerven die anderen Autofahrer. Die fahren nicht so, wie ich es mir vorstelle, wie sie eigentlich fahren müssten. Warum fährt der jetzt so langsam? Warum blinkt der nicht, obwohl er abbiegen will? Und das alles mit einer gewissen Gelassenheit zu nehmen und zu sagen, ja, es ist, wie es ist, ne? Und diese 3 Sekunden, die ich jetzt hier vergeude, komme ich dann eben später an. Ist nicht so schlimm, ich bin ja rechtzeitig losgefahren. Und ich kümmere mich auch nicht darum, wenn ich mit 50 jetzt hier fahre, gerade in Berlin, wo das Durchschnittstempo ja mittlerweile bei 70 km/h ist, dass die anderen verdammt sauer auf mich sind.
Ist denn aber so dieses, es ist so, wie es ist, so eine grundsätzliche Haltung, oder hast du dir die extra fürs Autofahren zugelegt?
Ich versuche schon, das Leben so zu unterteilen in Annehmen dessen, was ist, was ich nicht ändern kann, und damit meinen Frieden zu finden. Und in die Dinge, die ich ändern kann, auf die ich zugehen kann, die ich mit Engagement verändern kann, dann zu unterteilen in diese beiden Kategorien. Und beim Autoverkehr ist für mich ganz klar, inzwischen merke ich, das ist ja eine super Übung der Annahme.
Das heißt also, du fällst, wenn du das Wort Auto hörst oder wenn du ins Auto steigst, sofort in den Es-ist-wie-es-ist-Modus.
Und Schafmodus.
Ja, ich versuche das in dem Moment, wo ich merke, ich fange schon wieder an, Wortspiele zu machen. Ich werde wieder zynisch auf meinem um mich herumfahrer. Ich werde hektisch, ich werde schnell, ich werde aggressiv. In dem Moment ist es wie ein Wachmacher für mich. Alter, du bist schon wieder im anderen Modus, guck mal auf die andere Seite.
Du bist ja eigentlich Berliner, aber wohnst jetzt in Bremen. Hat das auch damit zu tun? Denn da fährt man ja auch schließlich Fahrrad.
Ja, ich fahre auch in Bremen permanent Fahrrad, also jeden Tag mit meinem schönen alten Hollandrad, weil das macht einfach Spaß und die Stadt ist angelegt für Fahrrad. Aber ich bin in Berlin auch Fahrrad gefahren, allerdings war ich hier schon auf dem Land ansässig. Also ich musste täglich das Auto nehmen, um von Hoppegarten reinzukommen in die Stadt.
Und in Berlin braucht man ja auch diesen buddhistischen Modus beim Fahrradfahren.
Ja, den braucht man beim Fahrradfahren, braucht man den, obwohl es dann natürlich Spaß macht, so ein Speed-Parcours daraus zu machen. Ich fahre gerade die letzten 2 Tage wieder Fahrrad hier in Berlin. Aber ich merke, die buddhistische Sache, die kommt wirklich von der Strecke B1 raus nach Hoppegarten. Ich fahre 50.
Okay, und alle anderen aber eben nicht.
Ne? Und alle anderen eben nicht, gerade weil es eine gerade Strecke ist.
Die haben den Modus eben einfach noch nicht verinnerlicht. Vielleicht hören sie jetzt zu und denken sich dann was Besseres. Du hast ja deinen Führerschein in Berlin gemacht seinerzeit. Blenden wir mal kurz zurück. Wie war denn das so? Wie warst du als Fahrschüler?
Naja, ich war aufgeregt, neugierig, habe mich da reingetastet und war aber dann doch relativ flink. Also ich habe das gut absolviert, ohne größere Schwierigkeiten. Und versucht mit meinem Fahrlehrer gut klarzukommen. Ich glaube, ich hatte 3 verschiedene, weil der eine ist ausgestiegen, weil er es wegen seiner cholerischen Anfälle nicht mehr ausüben konnte. Also nicht wegen mir, sondern generell. Und dann hatte ich einen ganz ruhigen Sachsen. Also ich bin da gut klargekommen.
Ja, es ist halt wie es ist, ne? Nimmt man es.
Wie es ist, ja.
Und du bist weltbester Linksfahrer, gerade noch in Sri Lanka. Warum? Ich meine, da fährt man hin, um Urlaub zu machen, aber doch nicht, um Auto zu fahren.
Ja, aber in Sri Lanka kannst du als Europäer nicht Auto fahren, weil alle Welt dir sagt, Alter, es ist so gefährlich, nimm dir wie alle anderen auch ein Auto mit einem Fahrer.
Ja.
Und der Fahrer fährt dann die ganze Zeit mit dir rum. Und darauf hatte ich überhaupt keinen Bock, auf diesen Kolonialstil. Ich sitze so in einem Auto und lass mich durch die Landschaft chauffieren, während wir da sitzen mit unserer kleinen Und dann wartet der immer, wenn wir uns irgendwas angucken am Auto oder in der Sonne. Und ich dachte, nee, das geht nicht mit mir. Und ich dachte, spring rein, probier es 3-4 Tage. Wenn es nicht geht, kannst du immer noch einen Fahrer nehmen. Und es ging hervorragend.
Ja, ist auch sehr buddhistisch dort vor Ort.
Nein, nein, nein.
Gar nicht.
Die sind ja echt Buddhisten als Hauptreligion.
Mhm.
Und im Autoverkehr werden sie zu, wie soll ich das sagen, wie sind Leute, die im Autoscooter auf dem Rummel fahren?
Plemplem.
Ja, nur auf die motorischen Rindenfelder begrenzt wahrscheinlich.
Also die werden da echt zu Tieren.
Ja.
Die Sri Lankaner werden zu Tieren im Autoverkehr. Das ist der Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie erlebt.
So, du musst jetzt noch in den Sonntagsfahrer-Mitfahrer-Check. 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Ja.
Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann denke ich über Autofahrer.
Die tun mir sehr leid.
Wenn ich Auto fahre, dann denke ich über die Fahrradfahrer.
Ich versuche sie als Freunde zu behandeln.
Im Auto übernachten?
Ja, immer. Sehr gern.
Bei zu langen Autofahrten?
Mache ich inzwischen viele gute Pausen.
Beim Autofahren werde ich sauer, wenn?
Wenn der Hersteller einen Blinker angebaut hat, er aber irgendwie immer nicht benutzt wird.
Ja, du, wir könnten direkt so eine Gruppe aufmachen. Die regen mich nämlich auch total auf.
Also, es gibt ja in Bremen die Kategorie, ich blinke in der Kurve.
Ja.
Also fange an zu blinken, was ich auch interessant finde.
Oder nach der Kurve.
Ja, nach der Kurve habe ich noch nicht gesehen, aber ich werde mal darauf achten.
Christoph Jacobi, ab jetzt auch Mitglied in der Selbsthilfegruppe Rettet das Blinken. Ansonsten ist er Schauspieler und war heute bei den Sonntagsfahrern in der Mitfahrzentrale. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank an euch.
Gute Tschüss. Fahrt. Tschüss, ja. Christoph.
Ja, und da müssen wir wieder auf die Straßen blicken. Hallo Judith.
Da gibt's gute Nachrichten von der A11. Der Falschfahrer ist von der A11 jetzt verschwunden. Zwischen Schmölln und dem Grenzübergang Pummeln haben sie wieder freie Fahrt.
Ja, buddhistisches Fahren, ja, kann ich nur anraten.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Die Geschichte wiederholt sich, sagen wir mal, in unregelmäßigen Abständen mit Erfolg. Jede Woche auf jeden Fall mit dem Versuch, nämlich ihr Auto am Geräusch des anspringenden Motors zu erkennen.
Mal aber auch mit Misserfolg, oder? Weil Patricia, es ist ja immer ein Erfolg.
Ja.
Es ist ja immer ein Erfolg. Einer hat immer Glück. Und zwar der, der sein Auto hier zu Gehör bringt, denn der kriegt ja immer ein Buch.
Ein Buch über Autos und in diesem Falle eins aus der Reihe...
So wird's gemacht. So ein Selbstschraubebuch. Allerdings können wir natürlich keinen Titel sagen, weil wir ja bislang noch nicht wissen, um welches Auto es sich heute handelt.
Wir würden es aber sehr gerne hören. 0331 70 99 111. Wenn Sie der Rest der Welt sein wollen heute, ein Auto haben, das Sie uns gleich via Telefon zu Gehör bringen können, wenn es anspringt. 0331 70 99 111. Gleich Kessler gegen den Rest der Welt.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Und der Rest der Welt wird heute dargestellt von Kevin. Hallo Kevin.
Hallihallo.
Wo bist du denn?
Ich sitze in meinem Auto.
Ja, also aber so geografisch betrachtet.
Ich sitze in meinem Auto in Tscherndorf. Das ist bei Bitterfeld im schönen Sachsen-Anhalt.
Jetzt hat es schon fast was von, ich packe meinen Koffer. Ich sitze in meinem Auto in Tscherndorf bei Bitterfeld und zum Mittag gab es.
Zum Mittag gab es Hühnchen mit Bratkartoffeln.
Hey, nicht schlecht.
Also, der Auftrag an Herrn Kessler ist, gleich zu wissen, in was für einem Auto du denn sitzt, wenn er das Geräusch des anspringenden Motors erkennt.
Genau, und dazu musst du den Motor starten, das Handy in die richtige Richtung halten und dann mir wieder dein geneigtes Ohr leihen, weil ich dir noch 3 Fragen stelle.
Ja, okay.
Also, soll ich? Ja, starten. Sehr schön. Sehr schön. Patricia, du guckst so komisch.
Ich sitze in meinem Auto in Scherndorf, zum Mittag gab es Hühnchen mit Schnitzel und mein Auto ist laut.
Ja, laut, aber du hast doch genau gehört, was es war, oder? Mm,
total, aber zum Glück habe ich ja dich.
Du hast,
ich lass
du
dir
hast
mal
nicht
den
gehört,
Vortritt.
Was es war?
Jetzt mach.
Ja, okay. Kevin, wie alt ist denn das?
Das Auto ist Baujahr 1968.
Baujahr 1968 und wie würde man die Karosserie beschreiben? Also Cabrio könnte es ja sein.
Nein, ein Bus.
Ein Bus, okay. Ein Bus, Patricia.
Ja, hast du noch eine Frage oder weißt du es jetzt schon?
Ich weiß jetzt auch, dass es ein deutsches Auto ist.
Ja.
Das war schon deutlich zu hören. Und es ist, glaube ich, damals in Karl-Marx-Stadt gebaut worden.
Na, fast.
Fast?
Fast. Ja. Nur der Motor kommt von dort. Nee, der Motor kommt eigentlich nicht von dort, aber das Auto kommt zum Teil aus Karl-Marx-Stadt. Ja.
Zum Teil aus Karl-Marx-Stadt. Okay.
So könntest du jetzt alle einweihen, was du glaubst, was denn der Kevin fährt und nicht in Rätseln reden, um am Ende wieder daneben zu liegen.
Wie deutlich zu hören war, war es ein Zweitaktmotor, ein Dreizylinder in diesem Fall.
Ganz genau.
1000 Kubik.
992, die Kraft der 3 Kerzen.
Ja, man muss natürlich runde Zahlen sich merken.
Was fährt der Kevin?
B1000.
Ja, genau.
Und der heißt auch Barkas, Patricia.
Barkas B1000.
Danke, B1000 ja. Hätte mir noch nicht geholfen. Bei Barkas weiß ich, die waren im Hörfunk nämlich auch unterwegs.
Siehste.
Früher.
Da haben wir's.
Ja.
Wunderbar. Ist der gut in Schuss, Kevin? Es gibt ja ein paar, die sind bedauerlich.
Der läuft als Oldtimer. Gut, das Interessante ist immer, dass du in deinen drei Fragen die nach der Farbe fragst, aber wahrscheinlich wird das
nicht. Die würde mich ja interessieren.
Na, die ist jetzt wahrscheinlich Delfin-Grau und.
Nee, der ist so normales Rot.
Normales Rot. Oh, ja. Selten, ne?
Aber Kevin, wieso hast du so einen Barkas?
Wieso ich sowas
so eine Barka oder so ein Barkas?
Barkas.
So einen.
Ein Barkas.
Ja, wieso? Also ist das so ein Urlaubsmobil? Steht der rum, weil er schick ist? Protzt man mit sowas?
Nö, das ist eigentlich, ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Kindheitstraum.
Sehr gut.
Das feuerrote Spielmobil.
Ja, so genau, so ungefähr.
Und wo
den hatte
du?
Ich damals, den gab es zu der Zeit, gab es den als Spielzeugauto und jetzt dachte ich, naja, vielleicht müsste man den mal doch im Maßstab 1:1 haben.
Wir sind uns nicht sicher, dass es das Buch aus diesem Verlag da mit dem, du musst dazu was sagen.
Ja genau, es gibt ja Reparaturanleitungen und anderem eine Reihe von Hans-Rüdiger Etzold, die heißt Pflegen, Warten, Reparieren.
Ob der die Barkas dabei hat, wissen wir nicht, nee, sonst
ganz
kriegst du ein anderes Auto.
Ganz sicher nicht, aber du kannst, wenn du dich jetzt, wir stellen dich zur Redaktion zurück und dann kannst du dir ein Autobuch sozusagen wünschen.
Wunderbar.
Ja? Danke fürs Mitmachen.
Ich hab noch einen alten Zweier Golf. Vielleicht,
dafür gibt's eins. Dafür gibt's eins, genau. Also Kevin, mach's gut. Tschüss.
Danke. Tschüssi.
Andreas, großartig. Du bist auch heute wieder der Held.
Erneut, ja.
Ja, wieder.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Und los geht's mit einer eher skurrilen Meldung. Eine Betrunkene fährt mit Auto Dreirad. Gleich zweimal an einem Tag ist eine Autofahrerin in Baden-Württemberg betrunken am Steuer erwischt worden. Die Polizei war auf die Frau aufmerksam geworden, weil ihr Auto nur drei Reifen hatte. Die Felge des linken Vorderrads war bis auf die Bremsscheibe heruntergefahren. Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass sich die Frau bereits einige Stunden zuvor einem Alkoholtest unterziehen musste, weil sie mit ihrem Auto einen Unfall verursacht hatte. Diesen tragischen Fall beiseite. Wie lange kann man eigentlich nur mit so drei Rädern fahren? Was hat die sich alles kaputt gemacht?
Also erstmal kommt es natürlich ein bisschen aufs Auto an. Es gibt ja bekanntlich Fahrzeuge mit Hydropneumatik aus französischer Produktion. Da kann man eine ganze Weile mit drei Rädern fahren, weil die Hydropneumatik da Schlimmeres vermeidet. Wenn man sonst nur mit drei Rädern fahren will, dann rollt das Auto eben auf Bremsscheibe oder Bremstrommel und solange kein Unterbodenkontakt stattfindet, geht es eine ganze Weile gut. Also nicht besonders komfortabel und auch nicht schön, aber man kommt möglicherweise schon weit.
Für Freunde des gepflegten PS-Wahnsinns zählt der Genfer Autosalon fraglos zu den Pflichtterminen. Ferrari stellt in diesem Jahr unter anderem seinen neuen F12 Berlinetta vor mit 740 PS Motorleistung und einem Spitzentempo von 340 km/h. Ist das ein tolles Teil?
Das ist sicherlich Geschmackssache, aber bei Ferrari ist ja automatisch jedes Modell irgendwann ein tolles Teil und wird dann für wesentlich höhere Preise als den Neupreis versteigert. Ich persönlich bin emotionslos.
Man muss ja 740 PS, also man stelle sich 740 Pferde vor, die da vorgespannt sind. Wie viel PS geht eigentlich? Also ich meine, ist das unbegrenzt? Können da irgendwann auch noch 10.000 Pferde vorgespannt sein?
Gab es auch schon bei Dragstar. Die hatten Leistungen in der Größenordnung. Ist natürlich völliger Quatsch. Sowas braucht man für nichts auf dieser Welt. Es sei denn, man möchte irgendwann mal die Erdkrümmung verlassen. Aber zum Fahren reichen eben auch die ganz normalen 100 PS.
Aber einmal den Versuch und alle Pferde wirklich vorspannen, oder?
Ja, aber das kriegt man
ein Getümmel.
Ja, aber das kriegt man nicht auf die Straße, ganz sicher.
Sprit ist auf 2 Euro Kurs. Mit dieser Schlagzeile schlägt der Autoclub ADAC Alarm. Im Februar war tanken so teuer wie noch nie. Ein Liter Super E10 kostete im Monatsdurchschnitt 1,58 und damit 5,1 Cent mehr als noch im Januar. Auch Diesel verteuerte sich und mein Super kostet gerade sogar knapp 1,70 Euro. Der ADAC macht den gestiegenen Rohölpreis für die teuren Autokraftstoffe verantwortlich. Was ist deine Prognose und hast du Tipps, wie wir sparen können?
Na, die Prognose ist, natürlich geht's immer weiter hoch. Es ist inflationär bedingt, also die Geldentwertung nimmt ja auch rapide Ausmaße an und da Öl ja nicht mehr wird und offenbar ja auch keine alternativen Ersatzstoffe für Öl und Benzin auf den Markt kommen, gibt es keinen richtigen Wettbewerb. Also es wird weiter nach oben gehen, leider Gottes. Und da ist auch gleich die Antwort auf die zweite Frage, die du gestellt hast, drin. Man muss, soweit es geht, irgendwie Alternativen suchen, also zum Beispiel Erdgas, Autogas. Denn das ist ja noch billiger, allerdings nur nicht etwa, weil es billiger als Rohstoff ist, sondern weil weniger Steuern drauf sind.
Oder eben das Fahrrad, das Sonntagsfahrrad. Parken als Menschenrecht. In Kanada hat die Familienmutter Pamela Hosen Beschwerde vor dem Menschenrechtsgericht in Ontario eingelegt. Sie sieht das Parken als ein zu schützendes Menschenrecht. Die kanadischen Behörden hatten der Frau nämlich untersagt, vor ihrem in einem historischen Bezirk in Ottawa gelegenen Haus zu parken. Medienberichten zufolge ist das Auto der dreifachen Mutter wegen Sicherheitssitzen für ihre Kinder größer als normale Fahrzeuge und kann deshalb nicht eben hinterm Haus abgestellt werden. Hat die da Erfolg mit ihrer Klage? Was meinst du, Parken als Menschenrecht?
Ich glaube, so würde ich die Argumentation nicht aufbauen. Es wird meiner Meinung nach sicherlich, ich bin ja nicht Jurist und kenne auch das kanadische Rechtssystem nicht, es wird sicherlich auf einen Vergleich hinauslaufen. Wahrscheinlich muss die Frau sich ein anderes Auto kaufen, eins, was dem historischen Ambiente besser passt. Vielleicht
ein Ford T.
Ja, und dann darf sie auch wieder vor der Tür parken. Als Menschenrecht ist natürlich Parken never ever zu bezeichnen.
Audienz beim Autopapst.
Eine Runde helfen und zwar als erstes vor der Werkstatttür ist Sabine. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen beiden.
Ebenso.
Dankeschön. Ich habe einen Opel Corsa, Baujahr November 2003. Soweit alles okay, 1,1, 54 PS. Aber ich habe seit 2-3 Wochen festgestellt, immer wenn ich im Kaltstart in die rechte Kurve fahre, klappert es laut vorne. Ich denke, dass es so mehr dann auf der linken Seite unterm Auto klappert. Wenn ich eine Weile fahre und öfter die Kurven nehme, rechts und links, dann hört das eigentlich auf.
Mhm. Und was sagt die, waren Sie schon mal in der Werkstatt damit?
Nein.
Also wenn es speziell in Kurven auftritt und wenn die Rechtskurve links ein Geräusch provoziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich dabei um das Antriebswellengelenk links handelt.
Antriebswellengelenk.
Sabine.
Ja, der Wagen ist jetzt 9 Jahre alt und hat wie viel Kilometer runter?
70.000 so ungefähr.
Das ist wenig, aber man steckt manchmal ja nicht drin. Ich würde das mal kontrollieren lassen und dann entweder ein neues Antriebswellengelenk, das gibt es einzeln im Zubehör, oder eben eine ganze Antriebswelle gebraucht einbauen lassen, dann ist es wieder weg.
Einen
Was
schönen Sonntag
würde
noch.
Was würde das circa kosten, mal kurz noch?
Naja, als Ersatzteil 250 plus Einbau.
Aber ich könnte jetzt Wochenende nochmal mit in dem Auto Autobahn fahren.
Man kann immer Autobahn fahren. Es kann aber passieren, dass dabei das Gelenk auseinanderfliegt und das Auto dann stehen bleibt.
Ja. Also ist ein Risiko jetzt, noch weiterzufahren.
So habe ich es verstanden.
Ja, ich habe es auch so gemeint. Ja?
Okay, ja, vielen Dank. Tschüss.
Hallo Sven.
Ja, hallo Sven. Ich habe einen Toyota Corolla E11 von Baujahr 1989 und ich habe im unteren Drehzahlbereich bei 1000 bis 3000 Umdrehungen fängt er an zu stottern und es macht Plopp. So ein blechernes Plopp zwischendrin.
Wie so ein Klack, als ob irgendwo eine Klappe gegen ein Blech klappt.
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Plopp, das heißt Stopp.
Das deutet, ja, Plopp heißt Stopp, in diesem Falle bremst es jedenfalls. Also wahrscheinlich liegt das auch an der Abgasrückführung. Dieses Plopp, was man da hört, ist möglicherweise das AGR, was ein bisschen verspätet reagiert und dadurch eben in dem unteren Drehzahlbereich das falsche Gemisch entstehen lässt, vereinfacht gesagt.
Ja.
Und dadurch hat er keine Leistung.
Kann man damit noch weiterfahren? Oder?
Ja, kann man weiterfahren, würde ich aber nicht, weil erstens die Abgaswerte schlecht sind und zweitens natürlich...
Vielleicht triffst du aber die Hörerin von eben irgendwo und dann seid ihr schon zwei, die irgendwo stehen geblieben sind, Sven.
Ja, also AGR ist das Stichwort, Sven.
Schönen Sonntag.
Okay,
tschüss.
Super, danke schön. Tschüss.
Da ist noch der Dietmar, hallo.
Hallo, grüß euch. Ich habe einen 93er Ford Escort Kombi. Und den habe ich eigentlich nur, um rein in der Stadt zu fahren, bin aber gestern das erste Mal richtig ein bisschen weitergefahren und zwar hinter Wittstock. Mhm. Und auf der Rückfahrt gestern Abend ist dann kurz vorm Autobahndreieck Oberhavel der Wagen immer langsamer geworden. Mhm. Immer wenn ich Gas gegeben habe oder beschleunigen wollte, dann ist er richtig so ein bisschen gehüpft, hat also das Gas nicht richtig angenommen. Irgendwann, als ich nur noch 80 fahren konnte, bin ich dann bei Felten von der Autobahn runter. Mhm. Hab mich allerdings auch nicht getraut, das Auto auszumachen, weil ich dachte, vielleicht kriege ich nicht mehr an. Mhm. Bin nur einmal kurz rumgegangen, hat auch so ein bisschen nach Gummi gerochen hinten links, dass ich vielleicht dachte, irgendwie blockiert, Reifen oder so. Hab mal angefasst. Klar war er warm, aber jetzt für mein laienhaftes Verständnis.
Also nicht so, dass man sich die Finger verbrannt hat.
Nee, so nicht. Mhm.
Ey Dietmar, fährst du einmal aus der Stadt raus,
ne? Ja, ne?
So, und dann, wie ging's weiter?
Ja, und dann bin ich über Landstraße mit Warnblinkanlage gefahren und kam eigentlich kaum noch über 40. Also mal ist er noch bis 60 gekommen, aber wirklich hat er dann, sobald irgendwie ein bisschen schneller gehen sollte, immer ist er nur noch gehüpft.
War das so ein schöner Samstagsausflug gestern?
Das war bis zur Rückfahrt ein schöner Ausflug, ja.
Sag mal, und der nahm nie Gas an, also das war das Problem. Nicht etwa, dass er irgendwie so gebremst gebremst wurde durch die Bremsanlage, sondern er nahm schlicht kein Gas an.
Gebremst eigentlich nicht. Und er hat auch ein bisschen Geräusche so vom Auspuff gemacht, hatte ich so das Gefühl. Also so ein bisschen geknattert. Wobei ich vor circa, ich weiß nicht, 4-5 Wochen den letzten Auspufftopf habe erneuern lassen.
Na gut, daran lag es nicht. Ich würde sagen, von hier aus betrachtet, Kraftstoffnachschubprobleme durch einen zugesetzten Kraftstofffilter oder und eine schwache Benzinpumpe oder eine gestörte Belüftung im Tank. Wie viel Benzin war denn noch drin?
Ich habe den vorgestern voll getankt. Also er war dennoch gut dreiviertel voll.
Naja gut, also könnte aber trotzdem sein, dass ein Unterdruck im Tank geherrscht hat. Also ich würde jetzt als Erste, wenn es mein Auto wäre, eben mal prüfen, was liefert die Benzinpumpe? Ja, also in einer Minute müssten es ungefähr, so müsste ein 5-Liter-Eimer halb voll sein, ungefähr. Ja? Schlauch abziehen und probieren. Und wenn das nicht stimmt, dann ist es die Pumpe. Und wenn es doch stimmt, dann ist es der Filter.
Ich habe jetzt heute ganz kurz noch eben noch probiert, ob er überhaupt angeht.
Problemlos.
Also, nee, eben nicht.
Ach so.
Also er hat zwar gestartet, aber ging sofort wieder aus. Und dann habe ich nach dem dritten Mal habe ich einfach mal aufs Gaspedal gedrückt. Dann kam er auch kurz, aber sobald ich den Fuß vom Gas genommen habe, ist er wieder gleich ausgegangen.
Also fang mit dem Filter an.
Okay.
Ja, viel Erfolg.
Alles klar, danke.
Tschüss. Wenn man mal mit der Familie aufs Land fährt.
Du, und dann mit dem alten Auto, mein lieber
Felten
Mann.
Zum Beispiel, sehr schön.
Gehen da Autos öfter kaputt?
Ja, keine
Hast
Ahnung.
Hast du da statistische Werte?
Aber Dietmar hat sich ja jetzt genau angeguckt.
Mach mal einen Strich
von der Landstraße.
Bei Felten, ne?
Herzlichen Dank für Ihre Anrufe.